was Vorarlberg bewegt. Vorarlberg Live.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer wöchentlichen Nachrichtensendung Vorarlberg Live hier aus unserem TV-Studio in Schwarzach. Mein Name ist Michael Brock, ich bin von dem VN und ich freue mich heute, Jörg Leichtfried bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen in Schwarzach.
Vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
Herr Leichtfried, Sie sind Staatssekretär in der Bundesregierung und dafür einen besonders spannenden Bereich zuständig, finde ich zumindest, für den Staatsschutz und für Nachrichtendienste. Ist das so spannend, wie es klingt?
Ja, spannend ist vielleicht nicht ganz der richtige Begriff, aber es ist sehr, unglaublich interessant, sehr fordernd und man ist halt oft mit Dingen konfrontiert, mit denen zum Glück die wenigsten Menschen konfrontiert werden. Und meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die DSN, die Direktion Staatsschutznachrichtendienst und die LSE, die Landesämter für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung, bessere Arbeitsbedingungen bekommen, wie das jetzt der Fall ist. Und das sehe ich als meine Aufgabe, um am Ende für mehr Sicherheit in Österreich zu sorgen.
Sie wissen ja viele Dinge, die Sie gar nicht öffentlich erzählen dürfen wahrscheinlich und viele Dinge, die andere nicht wissen. Vielleicht können Sie uns kurz sagen, wie sicher Österreich denn ist derzeit?
Ja, das ist eine Frage, die man so beantworten kann, als dass sich das Sicherheitsbild in Österreich in den letzten Jahren massiv geändert hat. Es hat sich die geopolitische Situation geändert. Es finden Kriege statt, mit denen man teilweise nie mehr gerechnet hat. Und das auch Neue ist, dass diese internationalen Konflikte, die es gibt, die Kriege, die es gibt, die geopolitische Situation direkt nach Österreich hinein wirken und diese Auseinandersetzungen auch bei uns stattfinden. Da geht es um staatlich organisierte Desinformation, Spionage gegen uns, aber auch gegen andere. Da geht es um Extremismus, insbesondere islamistischen und rechtsextremen Extremismus. Und das alles passiert bei uns. Und die DSN ist, da kann man sich vorstellen, als die erste dünne rote Linie, auf die Menschen, Organisationen, Staaten treffen, die uns schaden wollen, am Ende bei uns Menschen ermorden wollen. Und meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass diese dünne rote Linie vielleicht ein bisschen stärker wird und auch stählerne Spitzen dazu bekommt.
Wir sehen in den Nachrichten vor allem den Krieg auf dem Schlachtfeld in der Ukraine. Wir sehen, dass sich die Kriegsführung verändert hat, viel Drohnenangriffe. Was wir nicht so sehen, was auch schwer abzubilden ist in Bildern, ist die hybride Kriegsführung. Vieles passiert mittlerweile virtuell, im Cyberspace hätte man früher gesagt. Wie ist Österreich da gerüstet? Sind wir da überhaupt konfrontiert? Erleben auch wir Angriffe?
Also wir sind nicht derart massiv konfrontiert wie die NATO-Staaten beispielsweise, aber wir sind auch konfrontiert und erleben diese Angriffe auch. Und das beginnt, wie Sie sagen, im Cyberbereich, Hacking beispielsweise, aber auch massiv Desinformation. Das heißt, es wird versucht, das Meinungsbild in Österreich zu beeinflussen. Einerseits von staatlichen Akteuren, andererseits aber auch von anderen Akteuren. Ein Phänomen, das beispielsweise bei uns immer stärker wird, sind Hasspostings gegen erfolgreiche Frauen in Österreich, wenn man das so bezeichnen mag. Die beeinflussen auch Meinung, schränken Meinungsfreiheit ein. Das ist das eine. Und dann gibt es natürlich auch andere Art von hybrider Kriegsführung oder hybriden Angriffen, die versuchen, auf andere Art und Weise Meinung zu beeinflussen, Unsicherheit zu schaffen. Und in diesem Zusammenhang kann man auch diese Drohnenereignisse, die europaweit stattfinden, sehen. Es schafft Unsicherheit und es wird auch das Leben der Menschen schon eingeschränkt. Wenn jemand einmal 4 Stunden im Flugzeug sitzen muss und warten, dass er fliegen kann, ist das nicht angenehm. Ne? Und erzeugt insgesamt ein Gefühl von Unsicherheit und das ist das Ziel dahinter. Und dagegen arbeitet die DSN. Das ist aber nicht nur eine Aufgabe der DSN, sondern am Ende eine gesamte Regierungsaufgabe, eine gesamtgesellschaftspolitische Aufgabe, unsere Gesellschaft resilienter gegen derartige Dinge zu machen.
Wie kann man da ansetzen? Bleiben wir vielleicht bei den Propaganda-Postings und Beeinflussung von Meinung. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, dass es jemanden gibt, der herausfiltert, was ist noch legitime Meinungsäußerung und was ist Propaganda, die vielleicht sogar unter hybride Kriegsführung fällt.
Das ist auch sehr schwierig herauszufinden und da braucht es eine sehr, sehr lange Beobachtung der Situation, braucht es Analysen, das passiert alles. Und es sind ja nicht nur jetzt Online-Postings und so weiter. Es hat vor einigen Monaten ist ja in Österreich, seitdem wird gegen diesen Ring ermittelt, ein bulgarischer Ring bekannt geworden, der durch Straßengraffiti und ähnliche Sachen versucht hat, Propaganda zu betreiben. Also das findet auf allen Ebenen statt. Und dazu kommt noch eine Art von dazu kommt noch, dass die virtuelle Radikalisierung immer stärker zunimmt. Das werden sowohl im rechtsextremen als auch im islamistischen Bereich über online, über das Internet Menschen extrem radikalisiert. Hat dann extremistische und terroristische Auswirkungen. Also auch das kommt dazu.
Ist da das Strafgesetz und der Nachrichtendienst, sind das die richtigen Ansatzpunkte, um in diesem Bereich tätig zu sein? Oder sollte man die Gesellschaft nicht mündiger machen, um dann selbst im Rahmen der freien Meinungsäußerung entscheiden zu können?
Ich glaube, da braucht es viel mehr. Wie gesagt, die DSN, da ist die erste dünne rote Linie, die uns schützt. Aber es braucht natürlich ein gesamtgesellschaftliches Verständnis für diese Situation. Und das beginnt bei der Awareness im eigenen Bereich, dass man selber für sich mehr überlegt, kann ich das glauben, kann ich das nicht glauben. Das beginnt bei Präventionsmaßnahmen, die gesetzt werden und gesetzt werden müssen. Also Prävention ist die beste Waffe gegen diese ganzen Entwicklungen. Dann geht es auch darum, wie schützen wir unsere Kinder. Und die Radikalisierung im Kinderzimmer beginnt inzwischen bei 10, 11, 12 Jahren teilweise. Das heißt, da muss man auch überlegen, was kann man gegen diese Algorithmen machen, die junge Menschen massiv beeinflussen, radikalisieren und sogar zu Terrorakten bringen dann. Das heißt, die Idee, dass man Altersgrenzen für Social Media Plattformen einführt, ist meines Erachtens eine sehr gute, ist übrigens erstmals von einer grünen Abgeordneten aus Vorarlberg geäußert worden.
Das Thema hätte ich auch auf meiner Fragenliste, ziehen wir es gerade vor. Warum muss man Jugendlichen verbieten, auf Social Media tätig zu sein?
Ich würde sagen, man muss sie schützen. Und das ist ja der österreichischen Rechtsordnung nicht fremd. Es gibt im Jugendschutzbereich unzählige Vorschriften, die entsprechend einer gewissen Alterskategorie Dinge erlauben oder nicht erlauben. Und es ist für mich absolut unverständlich, dass zum Beispiel bis 16 manche Filme oder bis 15 manche Filme nicht angeschaut werden dürfen, was klar ist, weil es gute Gründe hat, aber dagegen das, was man online sieht, derart grauslich ist, also man kann sich das gar nicht vorstellen. Und wie das auf junge Menschen wirkt, wenn sie das sehen. Und man weiß auch, dass junge Menschen von ihrer Persönlichkeitsentwicklung her anders strukturiert sind als Erwachsene und leichter beeinflussbar sind. Das Ergebnis ist, dass das war unser Ausgangspunkt für diese Überlegung im Bereich Online-Radikalisierung, sich die Zahlen jedes Jahr beinahe verdoppeln und aus dieser Online-Radikalisierung heraus auch konkrete Taten folgen. Also es ist der DSN gelungen, in den letzten 2 Jahren 9 Terroranschläge zu verhindern, die aus Radikalisierungsphänomenen entstanden sind. Und da geht es dann schon um die konkrete Verhinderung von Terroranschlägen.
Im Internet sind Verbote ja das eine, die Umsetzung ist das andere. Ich kann zum Glück kann ein Staat nicht in die eigenen 4 Wände blicken. Wenn das Kind das Handy der Eltern in die Hand bekommt und sich dann also auf YouTube Filme ansieht, dann, obwohl es verboten ist, dann wird das trotzdem so bleiben. Reicht da ein Verbot?
Ja, das Wesen unserer ganzen Jugendschutzmaßnahmen ist ein Mehrfaches. Einerseits gibt es die gesetzliche Normierung. Das Zweite ist, dass durch die gesetzliche Normierung ein gewisser Umsetzungsdruck entsteht und eine gewisse gesellschaftliche Akzeptanz entsteht, die es beispielsweise auch für Eltern leichter macht zu sagen, nein, du darfst jetzt noch keinen Alkohol trinken, zum Beispiel, weil es ist verboten. Und natürlich ist es aber auch so, dass immer wieder versucht wird, Dinge zu umgehen. Das ist auch im Wesen dieser Vorschriften. Und in diesem Zusammenhang bewegen wir uns jetzt. Es ist technisch möglich, es ist technisch auch unter Wahrung von sehr hohen Datenschutzstandards möglich. Aber es wird immer Möglichkeiten geben, dass irgendwer Wege findet, das zu umgehen. Was ich aber auch sagen möchte, ist, dass wir uns mit dieser Thematik oder dass wir mit dieser Thematik nicht allein sind. Es hat gestern, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, im Europäischen Parlament in Straßburg einen Beschluss gegeben für Social Media Verbot bis 16 und andere absolute Verbote bis 13. Australien hat es eingeführt, Luxemburg hat es eingeführt, in Frankreich wird es gerade eingeführt, Dänemark möchte es einführen. Das heißt also, wir haben eine gesamteuropäische Bewegung in diese Richtung. Wir haben einzelne Mitgliedstaaten der Union und darüber hinaus, die es machen. Weil jeder erkannt hat, es muss einen gewissen Schutz für unsere Kinderzimmer geben. Das ist das Wesentliche.
Ein weiteres Regelwerk, das Sie für Jugendliche gerade in der Bundesregierung präsentiert haben, ist das Kopftuchverbot an Schulen für Mädchen unter 14. Warum braucht es es?
Ich glaube, es ist wieder so eine Situation, wo gewisse Rechtsgüter abgewogen werden müssen. Das ist, wenn man über Grundfreiheiten oder Grundrechte diskutiert, immer wieder der Fall, dass es hier gegensätzliche Interessen gibt. Und in dem Fall meine ich, ist das Interesse von jungen Mädchen, nicht unter vielfältigem Druck stehen zu müssen, ein Kopftuch aufzusetzen, das wesentliche Argument. Die Situation, wie wir sie derzeit haben, ist, dass sehr, sehr viele Mädchen unfreiwillig diese Kopftücher tragen. Und meines Erachtens ist es da an der Zeit, dass dann der Staat, die Republik, auch gewisse Freiräume schafft.
Der SOS-Mitmensch hat sich heute zu Wort gemeldet, der Verein Amazone hat sich schon zu Wort gemeldet, dass es nicht zielführend sei, das Kopftuch zu verbieten, sondern man muss woanders ansetzen, in der Bewusstseinsbildung, in der Prävention und den Mädchen die Möglichkeit geben, sich selbst zu entscheiden. Funktioniert das nicht? Braucht es das Verbot?
Ja, scheinbar hat es nicht funktioniert, aber ich finde, man muss immer mehrere Maßnahmen gleichzeitig denken. Diese Regelung jetzt schließt ja Prävention nicht aus, im Gegenteil, ist umso wichtiger natürlich auch, um insgesamt dann ein frei bestimmtes Leben ermöglichen zu können. Also ich glaube, man sollte da mehr zusammendenken als gegeneinander denken.
Wie kann man sich das dann in der Praxis vorstellen? Ein Mädchen kommt mit Kopftuch in die Schule, der Lehrer sagt, nimm es ab. Das Mädchen sagt nein, dann kommt von der Bezirkshauptmannschaft ein paar Wochen später 800 Euro Strafe. Und am nächsten Tag zieht sie es nicht mehr an, oder?
Ja, ich glaube, ganz so wird es nicht sein. Das beginnt jetzt ja mit einer Vorbereitungsphase, wo es eben genau um das geht, was Sie gesagt haben. Viel Aufklärung, viel Prävention. Und dann wird man sehen, wie sich das alles einspielt. Es ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass die Republik sagt, hier werden Mädchen in ihrer Freiheit beschränkt und wir akzeptieren das nicht.
Warum wird das diesmal halten vor dem Verfassungsgerichtshof?
Ich bin selbst Jurist und weiß, vor Gericht und auf hoher See kann man sich nie sicher sein, was passieren wird. Aber meines Erachtens sind die Bedenken, die aus dem Begutachtungsverfahren gekommen sind, gut eingebaut, insbesondere das, was der Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt angeregt hat. Und deshalb bin ich doch recht zuversichtlich.
Es findet sich wieder der Verweis auf eine Religion. Das hat ja der Verfassungsgerichtshof eigentlich damals bemängelt.
Ja, ich glaube, es ist jetzt eingebettet in einen großen Mix aus Maßnahmen. Es war Teil der Kritik auch, dass es das nicht gegeben hat dazu, der das dann rechtfertigt.
Lassen Sie uns zurückkommen aufs Anfangsthema Sicherheit in Österreich. Wir haben ja über Cybersicherheit gesprochen. Jetzt gab es in Vorarlberg gerade den Fall, dass wieder zwei Unternehmen Opfer wurden von Cyberattacken. Mhm. Das waren Erpressungsversuche. Wie sieht es da aus? Haben Unternehmen, hat Österreich da mehr mit privaten kriminellen Gruppen zu tun, die einfach Firmen erpressen, oder geht es da schon auch um staatliche Eingriffe oder staatliche Eingriffe?
Ich glaube, es geht um beides. Also es gibt diese kriminell motivierten Hackerangriffe, die hauptsächlich daran orientiert sind, gewissen Geldgewinn zu erzielen. Und es gibt Spionage, die sich insbesondere gegen Hightech-Betriebe richtet, wo es ja in Vorarlberg doch einige gibt, mit dem Ziel, unsere innovativen Produktionen besser ausforschen zu können und so leichter in Konkurrenz treten zu können. Und da gibt es Schätzungen für ganz Österreich, dass diese Form der Wirtschaftsspionage jährlich fast 10 Milliarden Euro Schaden verursacht für unsere Volkswirtschaft. Und das ist nicht nur ein Angriff auf diese Betriebe, sondern Angriff auf unsere Arbeitsplätze, auf unser Steuersystem, auf unser Sozialsystem, weil dadurch natürlich, wenn unsere Unternehmen weniger konkurrenzfähig werden, andere Unternehmen, die davon profitieren, am Ende auch Arbeitsplätze, Steuerzahlungen etc. bei uns vernichten. Das heißt, es ist eine mehr als ernste Angelegenheit, und wir sind jetzt auch gerade im Gespräch innerhalb der Bundesregierung, die Gesetzgebung im Bereich Spionage zu verschärfen. Wir haben derzeit leider, ich sage es bewusst leider, die Situation, dass ausschließlich, sagen wir so, Hochkomma-Spionage gegen Österreich strafbar ist. Jetzt ist es schon mal von der Definition her schwierig, was darunter gemeint ist. Und wir arbeiten jetzt daran, diesen Spionagebegriff zu erweitern und auch die Strafdrohungen zu verschärfen, weil das schon am Ende eine Gefahr für unsere nationale Sicherheit und für unsere Lebensweise ist.
Können Sie das konkretisieren? Was ist genau geplant?
Das diskutieren wir noch, das möchte ich nicht öffentlich ausrichten. Das ist auch Stil dieser neuen Regierung, dass man das nicht tut und die wenigsten tun es. Aber es wird zu Verschärfungen kommen und es wird zu höheren Strafen kommen und es wird zur Ausweitung und einer Ausdehnung des Spionagebegriffs kommen.
Da spricht man ja vor allem von Cyberattacken. Jetzt gab es kürzlich der Fall, ich glaube, war in Oberösterreich oder in Niederösterreich, da, wo noch ein echter Mensch quasi, ein Spion in einer Firma tätig war, vermeintlich, also ist nicht verurteilt. Hat man es noch oft mit Menschen aus Fleisch und Blut zu tun in diesem
Bereich? Also zum konkreten Fall möchte ich nichts sagen, aber prinzipiell kann man davon ausgehen, dass das diese klassische Form von Spionage selbstverständlich noch gibt.
Ist Wien wieder zum Hotspot geworden, wie es schon mal im Kalten Krieg war? Wir hören ja Berichte über Jan Marschalek, Hegisto Ott, wird berichtet zumindest. Hat Wien da ein Spionageproblem?
Ja, Wien selbst würde ich sagen, jetzt nicht ausschließlich, aber es ist schon so, dass durch sehr robuste Maßnahmen in Westeuropa, also insbesondere in Großbritannien, Frankreich und Deutschland, ein gewisser Anteil von Menschen, die in dieser Branche tätig sind, wenn man es so umschreiben will, dort nicht mehr tätig sein können und gewisse Verdrängung nach Österreich, in die Schweiz, nach Belgien stattgefunden hat, wenn man das so sagen möchte.
Es gab am Anfang oder kurz nach der russischen Invasion in die Ukraine ja auch eine Diskussion um die russische Botschaft in Wien. Einerseits um Diplomaten, die ausgewiesen werden unter Spionageverdacht, andererseits auch über diese Anlagen auf dem Dach der russischen Botschaft. Es ist ziemlich ruhig geworden. Hat sich das Problem gelöst oder wird es einfach überlagert von anderen Fällen?
Ich würde zur Problemlage nichts sagen wollen jetzt derzeit, aber was jetzt rechtlich klar ist, ist, dass das exterritoriales Gebiet ist und die Möglichkeiten der Republik, hier Maßnahmen zu setzen, natürlich massiv eingeschränkt bis gar nicht vorhanden sind.
Das heißt, die Politik, da stehen Satellitenschüsseln auf dem Dach und man geht davon aus, dass es für Abhöraktionen und Spionage verwendet wird, aber man kann eigentlich nichts machen.
Ja, es ist schwer, dagegen was zu tun eben, wenn nicht unmöglich, jetzt direkt als bauliche Maßnahme. Aber es gibt natürlich, kann sich wehren dagegen.
Aber konkret zur Problemlage, das wäre jetzt schon interessant.
Ja, es gibt Dinge, die werde ich nicht öffentlich besprechen.
Hatten wir ja am Anfang schon festgestellt. Ein anderes Thema, das im Bereich Staatsschutz immer wieder aufschlägt, ist der Bereich Rechtsextremismus. Wie sieht da derzeit die Problemlage aus? Wir reden viel über Islamismus, aber der Rechtsextremismus wird ja nicht von der Bildfläche verschwunden.
Ja, also wir haben österreichweit im Bereich, dass ich Ihnen die konkreten Zahlen sagen kann, im islamistischen Extremismus so im Schnitt die 200 Hausdurchsuchungen jährlich, Rechtsextremismus über 600. Und das spiegelt auch wieder die Entwicklung generell. Es gibt in beiden Phänomenen massive Steigerungen, wobei sie von der Ausprägungsart etwas unterschiedlich sind. Sie haben wahrscheinlich mitverfolgt, dass es vor einigen Wochen eine bundesweite Aktion gegen Rechtsextremismus gegeben hat, wo sehr, sehr viele Beschlagnahmungen stattgefunden haben, auch Waffen und andere Dinge. Und es hat vor, jetzt glaube ich, 2 oder 3 Wochen eine gemeinsame Aktion von Österreich, Deutschland und der Schweiz gegen islamistischen Extremismus stattgefunden, die auch sehr erfolgreich war. Das heißt, der Verfassungsschutz kümmert sich um beide Phänomene sehr intensiv.
Bleiben wir beim Rechtsextremismus. Vorarlberg war viele Jahre lang ein Hotspot im europäischen Rechtsextremismus, würde ich sogar sagen, mit Blood and Honor ganz stark hier, auch aufgrund dieser Drei-Länder-Situation. Wie hat sich die Lage in Vorarlberg in den letzten Jahren entwickelt?
Ja, soweit ich das weiß, ist es etwas unauffälliger geworden, aber es gibt natürlich beide Phänomene noch, insbesondere im Grenzbereich.
Wie kann man das festmachen? Können Sie da konkret etwas sagen?
Nein.
Und im Bereich Islamismus kann ich mich auch erinnern, da gab es mal in Feldkirch dieser Gebetsraum, der auch beobachtet wurde vom damals noch LVT. Kann man da in Vorarlberg...
Ja, wie gesagt, es gibt beide Bereiche und es ist etwas, Sie schon gesagt, unauffälliger geworden, als es einmal der Fall war, aber man muss natürlich achtsam sein.
Etwas haben Rechtsextremismus und Islamismus gemeinsam, nämlich den Antisemitismus. Ist der Antisemitismus in Österreich in den letzten Jahren wirklich zum Problem geworden, so wie man es auch aus Berichten immer wieder hört, oder war das immer schon ein Thema hier?
Also die objektiven Zahlen, die es gibt, die zeigen, dass das massiv gestiegen ist, dass die Vorfälle massiv gestiegen sind. Da sind wir auch sehr wachsam, hier auch klar zu sagen, die Republik Österreich akzeptiert keinerlei Form vom Antisemitismus und werden gegen jeden und jede vorgehen, die hier tätig ist.
Viele Demos waren ja in Wien vor allem, aber auch in Vorarlberg hatten wir diese Demonstrationen im Zuge des Gaza-Krieges. Da ist es jetzt auch aufgrund natürlich des Friedens dort, des brüchigen, ruhiger geworden. Wie hat sich die Szene da entwickelt? Und wird sie beobachtet?
Ich würde so sagen, also es dürfte großteils gelungen sein, dass all diese Veranstaltungen, diese Demos einerseits unter guter Wahrung unserer Grund- und Freiheitsrechte, andererseits aber auch unter Wahrung anderer Dinge, die zu respektieren sind, abgehalten wurden. Und es ist gut, dass die Situation dort nicht eskaliert ist.
Wie brodelt es innerhalb der Szene? Gibt es, oder umgekehrt, sollte es wieder eskalieren im Nahen Osten? Wäre die Szene sofort wieder da oder ist das einfach...
Das kann man schwer vorhersehen. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Wie, wann, was passiert. Also das zu prognostizieren ist sehr schwierig.
Sind Juden sicher in Österreich?
Wir tun alles dafür, dass Juden sicher sind.
Interessanterweise gibt es im Antisemitismus eine Koalition von Weltbildern, die sonst überhaupt nicht zusammenpasst, nämlich Islamismus, Rechtsextremismus und auch Teilen der Linken. Im Vorarlberg hat das zur Diskussion geführt um die SE und das Führungspersonal, das dann ausgetreten ist, ausgetauscht wurde. Mittlerweile gibt es eine neue SE. Wie haben Sie das in der Partei wahrgenommen, das Thema?
Also in der Partei habe ich die Diskussion in Vorarlberg wahrgenommen. Ansonsten hat es da aber keine größeren Diskussionen gegeben.
Also die Partei Linke ist da nicht aufgefallen österreichweit?
Also mir nicht.
Bleiben wir noch zum Abschluss bei der Partei. Wie geht es Ihnen in der SPÖ? Denn Andreas Babler ist Vorsitzender. Umfragen liegen die SPÖ weiter bei 17%, obwohl Sie jetzt in der Regierung sind, Vizekanzler stellen.
Ja, ich glaube, wir sind sehr bewusst und mit großem Respekt in eine unglaublich schwierige Situation gegangen, für die wir nichts dafür können haben. Das muss man auch ganz offen sagen. Wenn man jetzt die Koalitionsverhandlungen rekapituliert, war klar, dass die FPÖ Angst vor Verantwortung gehabt hat und keine Verantwortung übernehmen wollte und wahrscheinlich nie in ihrem Leben irgendeine Verantwortung übernehmen wird wollen, weil dann das Kartenhaus zusammenbricht. Und auf der anderen Seite die Sozialdemokratie das gemacht hat, was sie in schwierigen Zeiten immer tut, nämlich Verantwortung übernehmen. Dass das kein einfacher Weg bei dieser Budgetsituation werden wird, war uns allen klar. Dass es nicht nur helle Begeisterung geben wird über die Maßnahmen, die notwendig sind, das war auch klar. Aber ich glaube, da muss man jetzt durch, gemeinsam mit den Koalitionspartnern. Und was Umfragen betrifft, ist es natürlich so, dass man sich nicht freut. Also ich freue mich nicht darüber, über solche Umfragen. Ich weiß aber auch, wie volatil das ist und wie schnell sich die Dinge ändern können. Und ich glaube, am Ende werden die Menschen in unserem Land irgendwann die Schreihälse satt haben, die eh nichts weiterbringen und sich wieder einer seriösen, zielgerichteten Form von Politik zuwenden. Und das machen wir in dieser Bundesregierung und das versuche ich auch in meinem Ressort. Und muss sagen, ich bin froh, dass die DSN die einzige Behörde im BMI ist, die trotz Sparpaket mehr Personal und mehr finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt bekommen hat, weil es notwendig ist, weil eben diese dünne rote Linie halten muss. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, wie viel und was, dann kann ich Ihnen das auch nicht sagen.
Die Medienlandschaft, die zumindest die Politik-Medienlandschaft berichtet die letzten Tage wieder verstärkt über Christian Kern und mögliche Ablösebestrebungen in der Partei. Wie ordnen Sie diese Berichte ein?
Ich weiß von diesen Dingen nichts.
Aber gelesen haben Sie?
Ich habe es gelesen, ja. Was ich weiß, ist, dass es für den Bundesparteitag einen Kandidaten gibt. Das ist der Herr Vizekanzler. Und ich gehe davon aus, dass das so bleiben wird.
Und die SPÖ steht hinterm Parteivorsitzenden?
Davon gehe ich auch aus.
Eine letzte Frage noch an Sie persönlich. Sie haben es selbst schon erwähnt, wie lange Sie in der Politik sind. Sie waren Landesrat in der Steiermark, Sie waren in Brüssel im EU-Parlament Verkehrsminister. Da haben wir auch schon über die S18 gesprochen, übrigens, über die immer noch diskutiert wird. Und jetzt sind Sie Staatssekretär. Was gefällt Ihnen denn am besten?
Ich will es nicht werten, weil alles unglaublich interessant war und man überall die Möglichkeit gehabt hat und deswegen bin ich in die Politik gegangen, anderen Menschen zu helfen, für andere Menschen da zu sein. Und das ist das Schöne an diesem Job. Erstens, dass man Menschen helfen kann, dass man unglaublich viel mit Menschen zusammenkommt. Wenn man Politiker ist, muss man die Menschen mögen am Ende. Und in unserer Branche gibt es leider einige, die das nicht tun. Aber das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich. Und so muss ich sagen, immer das, was ich gerade tue, gefällt mir am besten, weil es am realistischsten ist gerade. Aber insgesamt gesehen ist es eine Aufgabe, die überall sehr, sehr erfüllend war.
Lieber Parlamentarier oder lieber Regierungsmitglied? Sie kennen ja da auch beide Seiten.
Ja, es hat alles seine Reize. Man kann als Parlamentarier Dinge tun, die kann man als Regierungsmitglied nicht tun. Und umgekehrt ist es auch der Fall. Also ich möchte es wirklich nicht werten, aber ich würde jedem empfehlen, der das Gefühl hat, mir passt was nicht. Oder es passt eh so, soll so bleiben, wie es ist. Oder ich hätte gern das geändert, oder ich hätte gern, dass das anders wird oder bleibt. Engagieren Sie sich politisch. Es ist anstrengend, es ist sehr, sehr zeitintensiv, aber man geht mit einem guten Gefühl am Ende schlafen.
Mit diesem Appell sage ich vielen Dank für den Dankeschön. Besuch bei uns im Studio. Noch einen schönen Vorarlberg-Aufenthalt und kommen Sie wieder gut nach Wien.
Dankeschön. In dem Fall Bruck an der Mur.
Bruck an der Mur geht's nach Hause. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank fürs Zuschauen heute wieder. Wir hören, lesen und sehen uns nächste Woche wieder bei einem weiteren spannenden Thema mit einem spannenden Gast hier in Schwarzach. Auf Wiedersehen.